Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Unser Gehirn ist so gepolt, dass es versucht, immer mehr Energie zu uns zu nehmen, als die wir eigentlich benötigen.
Man muss nicht depressiv verbleiben. Es gibt wirksame Therapien mit Medikamenten, mit Psychotherapie, mit anderen Verfahren und können sehr, sehr vielen Menschen helfen.
Herzlich willkommen zu einer wieder eher medizinischen Episode von Exzellent erklärt, Spitzenforschung für alle. Ich bin heute virtuell in Köln zu Gast am Exzellenzcluster CECAT, das steht für Cellular Stress Responses in Aging Associated Diseases. Es gibt schon eine ältere Episode über dieses Cluster. Damals haben wir darüber gesprochen, wie wir gesund alt werden können. Heute gehen wir etwas in die Tiefe. Wir beleuchten zwei Krankheiten näher, und zwar Depression und Fettleibigkeit. Denn mittlerweile ist bekannt, dass das Gehirn Prozesse und Krankheiten weitaus mehr steuert oder beeinflusst, als wir früher dachten. Was also hat unser Gehirn mit unserem Gewicht zu tun? Und was passiert in unserem Gehirn, wenn wir eine Depression haben? Meine Gäste dazu sind zum einen der Biologe Henning Fenslau. Er arbeitet am Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung und beschäftigt sich vor allem damit, wie das Gehirn den Stoffwechsel reguliert. Mein zweiter Gast ist Frank Jessen. Er ist Psychiater und Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Köln. Er beschäftigt sich schon sehr lange mit der Demenzforschung und zum Beispiel der Früherkennung von Alzheimer. Aber heute habe ich ihn eingeladen, um über Altersdepression zu sprechen. Und damit fangen wir gleich mal an. Was wissen wir eigentlich schon alles über Depressionen?
Die Depression als Phänomen ist hervorragend beschrieben in der Medizin, aber auch in der Kultur, in der Literatur, in der Kunst und so weiter. Es gibt verschiedene Ausprägungen von Depressionen. Nicht jede Depression äußert sich gleich. Es gibt verschiedene Erkrankungsalter. Es gibt Depressionen bei jüngeren Menschen, aber auch Depressionen, die manchmal erst beim älteren Menschen auftreten. Es gibt dann auch noch Depressionen in Verbindung mit Manie, also so bipolare Störungen. Das wissen wir alles ganz gut. Wir können Depressionen auch im Regelfall gut behandeln. Wir haben verschiedene Therapiemöglichkeiten. Wir haben Psychotherapie, wo große Fortschritte gemacht wurden in den letzten 20 Jahren. Wir haben Psychopharmakotherapie, also antidepressive Medikamente, die auch gut wirken. Und wir haben noch weitere Verfahren. Was jetzt die Grundlagen der Depression angeht, also warum überhaupt jemand depressiv ist und was im Gehirn von einem depressiven Menschen passiert, das ist ja so punktuell erforscht, aber es gibt noch keine, sage ich mal, allumfassende Erklärung für das Gehirn in einem depressiven Zustand.
Bislang ist die Altersdepression übrigens weitaus weniger erforscht als die Depression von jüngeren Menschen. Das liegt schlichtweg daran, dass die meisten Behandlungsstudien Patientinnen und Patienten bis 65 Jahre einschließen. Wer älter ist, taucht darin also gar nicht auf und somit haben die Forscherinnen und Forscher auch wenige Daten zur Verfügung. Es ist ja eigentlich verständlich, dass man im Alter, wenn man eben mit Krankheiten, mit Tod von Freunden und so weiter konfrontiert wird oder das einem auf jeden Fall viel näher rückt, zumindest depressiv verstimmt ist oder es einem nahe geht. Wie gelingt da die Abgrenzung zur wirklichen Depression?
Ja, also zum einen ist es so, dass die allermeisten Menschen im hohen Alter nicht depressiv sind. Das ist, glaube ich, immer mal ganz wichtig zu wissen. Man spricht ja immer so über die ganzen Krankheiten des Alters, aber was die psychischen Erkrankungen angeht, der Großteil der alten Menschen hat keine psychischen Erkrankungen, hat weder eine Demenz noch eine Depression. Das muss man mal erstmal sagen. Und dann ist natürlich so, dass eine Depression im klinischen Sinn bestimmte Kriterien hat. Das heißt, die Stimmung ist nicht situationsadäquat gedrückt, wie zum Beispiel, wenn man um jemanden trauert, sondern die Stimmung ist so, dass man keine positiven Gefühle mehr empfinden kann. Also dass man sozusagen auch gar nicht mehr die Fähigkeit hat, sich mal zu freuen oder zu lachen. Das ist damit gemeint. Und das ist ein Zustand, der Tage, also der Wochen und Monate anhält und der ein ganz klare Veränderung ist zu einem Zustand der gleichen Person außerhalb der Depression.
Viele Menschen leiden auch unter starken Antriebsstörungen, dass sie also nicht mehr in der Lage sind, ihren Alltag zu strukturieren, dass sie morgens nicht aus dem Bett kommen.
Dazu kommen Suizidgedanken, das ist die häufigsten erfolgreichen, wenn man das so sagen kann, erfolgreichen Suizide, also echte Suizide in Deutschland werden mit Abstand von alten Männern gemacht. Also alte Männer ist die Gruppe, die sich mit weitem Abstand am häufigsten umbringt in Deutschland. Und sehr oft hat das was mit Depressionen zu tun. Dann kommen noch manchmal bei älteren Menschen bei der Depression schwere kognitive Konzentrations- und Gedächtnisstörungen dazu, die aussehen, als hätte die Person eine Demenz und andere körperliche Beschwerden. Also es ist schon ein klar umrissenes Beschwerdebild und Ängste. Angst ist auch ein ganz riesiges Thema bei der Altersdepression. Also es ist ein Beschwerdebild, wo man sieht, der Person geht es wirklich schlecht. Das ist ein anderer Zustand als normales Trauern. Das gilt generell für klinische Depressionen.
Und noch eine Sache ist ganz typisch für Menschen, die an einer Depression leiden. Sie wirken wie versteinert, sind von der Mimik her nicht mehr so lebhaft wie gesunde Menschen.
Ja, das ist ein ganz spannendes Feld, was wir hier auch in Köln ganz spezifisch untersuchen. Das ist die sogenannte psychomotorische Hemmung. Das ist also ein uralter Begriff aus der Psychopathologie. Man weiß schon immer, dass Menschen mit Depressionen, schweren Depressionen, verminderte Motorik haben. Man sieht das im Gesicht, also es gibt einen versteinerten Gesichtsausdruck und es gibt eine reduzierte Gesamtmotorik. Interessant ist, dass man dieses Phänomen schon ganz lange kennt, dass aber die Grundlagen davon extrem unerforscht sind. Also man weiß eigentlich nicht, warum das so ist. Wir machen im Rahmen hier eines DFG-Sonderforschungsbereichs zur motorischen Kontrolle, der hier in Köln unter der Leitung von Professor Fink in der Neurologie stattfindet, eben genau eine Untersuchung dazu und versuchen, diese reversible motorische Beeinträchtigung, die wirklich wie so eine Versteinerung sein kann, aber die wieder weggeht, wenn die Depression weggeht, zu verstehen. Es scheint was mit Dopamin zu tun zu haben, aber mehr kann man dazu im Moment nicht sagen. Es ist aber, wie gesagt, sehr bekannt, klinisch, nur biologisch nicht verstanden.
Das heißt aber, es gibt ganz viele Fragezeichen, was wirklich das Gehirn angeht. Was passiert da? Man weiß, dass es passiert, man hat es beobachtet vielfach und dokumentiert, aber man weiß noch nicht die Ursachen. Man weiß nicht, was da genau passiert im Gehirn.
Also man kennt viele Phänomene. Also man weiß zum Beispiel, dass Antidepressiva wirken, weil sie Serotonin und Noradrenalin und in gewissen Teilen auch Dopamin in der Synapse, also zwischen Nervenzellen, erhöhen. Und das wirkt auch und das ist auch nachgewiesen. Und daraus schließt man auch zu Recht, dass diese Neurotransmittersysteme eine wichtige Rolle spielen. Es gibt aber auch andere Phänomene, wie zum Beispiel, dass bei vielen Depressionspatienten ein ständig erhöhter Cortisolspiegel nachweisbar ist. Das heißt, die Patienten sind in einer Art von Dauerstress. Auch das scheint irgendwo eine Rolle zu spielen. Man weiß, dass bestimmte Hirnregionen sich regelrecht verkleinern in der Depression, zum Beispiel der Hippocampus. Man weiß, dass Nervenzellwachstumsfaktoren runterreguliert sind bei der Depression. Und ein ganz neues Forschungsfeld ist die Verbindung mit chronischer Entzündung, also chronischer Inflammation. Man weiß von Patienten mit Depression, dass sie auch im peripheren Blut, also nicht nur im Gehirn, statistisch zumindest erhöhte Entzündungsmarker haben. Und man geht auch davon aus, dass in dem Gehirn inflammatorische Prozesse, Entzündungsprozesse, jetzt nicht wie eine bakterielle Entzündung, aber chronisch erhöhte Entzündungsanzeichen mit zur Depression beitragen können. Das heißt, man kennt eine ganze Reihe von, ich sag mal, Phänomenen, die in der einen oder anderen Stärke bei dem Einzelnen wahrscheinlich eine Rolle spielen. Aber ein komplettes Bild daraus zu machen und ein komplettes Verständnis von was ist Depression und was ist keine Depression, das fehlt noch.
Interessant ist, dass es einen Zusammenhang zwischen Altersdepression und anderen Erkrankungen wie Schlaganfall oder Diabetes geben kann.
Also es ist so, dass Menschen mit Altersdepression haben ein erhöhtes Risiko für Demenz, aber auch für Schlaganfall, für Herzinfarkt, für Diabetes, also eigentlich für alle möglichen Erkrankungen. Und wenn man diese Erkrankungen hat, dann hat man wiederum auch ein erhöhtes Depressionsrisiko. Das heißt also, ein großer Teil der Menschen nach Herzinfarkt oder Schlaganfall bekommen im Nachgang eine Depression. Das gilt auch für Diabetes zum Beispiel. Und die Depression verschlechtert dann wiederum die Verläufe dieser primären Erkrankungen. Also es ist wirklich eine sehr komplexe Interaktion. Warum das so ist, ist auch wieder nicht richtig geklärt.
Es ist möglich, dass das biologische Ursachen hat. Zum Beispiel, dass im Körper gewisse Entzündungsprozesse stattfinden. Es kann aber auch sein, dass das Verhalten der Menschen die Altersdepression begünstigt. Vielleicht ernährt sich ein Mensch nach einem einschneidenden Erlebnis wie einem Schlaganfall oder Herzinfarkt ungesünder, weil er oder sie zum Beispiel nicht mehr kocht, sondern mehr Fertignahrung zu sich nimmt. Vielleicht hat der Mensch vor dem Schlaganfall viel Sport getrieben und war danach nicht mehr dazu in der Lage, ist also passiver als vorher. Es kann also vieles sein, Lebensstil und auch biologische Faktoren, was zu einer Depression führen kann.
Und andersherum ist es natürlich auch so, wenn ich jetzt Schlaganfall hatte, dann habe ich natürlich zum einen einen Hirnschaden, der auch eben biologisch depressive Symptome mit unterstützen kann. Ich habe aber vielleicht auch eine Lähmung oder so. Also ich habe dann auch ganz klare psychologische Belastungsfaktoren, ähnlich wie nach Herzinfarkt. Dann habe ich halt Angst, dass ich wieder einen Herzinfarkt kriegen könnte oder dass ich sterben könnte. Das sind natürlich alles Dinge, die auch einen psychisch belasten und die können dann auch wieder diese Depression verstärken. Also es ist eine sehr komplexe Gemengelage. Was mich als Psychiater jetzt immer begeistert, ist, dass es eben immer diese zwei Komponenten gibt. Es gibt immer die biologische Seite und es gibt diese psychologische Seite. Und das ist eben das Besondere an der Depression, dass sie so viele psychologische Triggerfaktoren auch hat. Und eben nicht nur letztendlich zwei, ich sag mal, biologische Erkrankungen, die sich bedingen.
Professor Jessen möchte mit seinem Team ein besseres Verständnis der Altersdepression erlangen. Er möchte herausfinden, was der Unterschied zwischen einem nicht-depressiven und einem depressiven Gehirn eines älteren Menschen ist.
Dazu machen wir auch Studien an Patienten, wo wir sehr umfassend zum Beispiel das Blut untersuchen. Wir versuchen festzustellen, welche Marker für welche Prozesse können wir finden, also zum Beispiel inflammatorische Prozesse oder etwas anderes. Wir machen auch kernspintomografische Untersuchungen, um eben das Hirn zu verstehen. Und wir wollen natürlich auch gucken, wie kann ich das durch Therapien beeinflussen? Also gibt es biologische Therapien, vielleicht auch bereits existierende Medikamente, die man dafür einsetzen könnte? Weshalb wirken manche Medikamente besser und manche schlechter bei der Altersdepression?
Es gab auch eine große Psychotherapiestudie mit über 250 Betroffenen deutschlandweit. Die Studie hat gezeigt, dass anhand der Persönlichkeitseigenschaften eines Menschen vorausgesagt werden kann, auf welche Psychotherapie die Person besser anspricht. Das wäre also eine Optimierung der Psychotherapie, die Frank Jessen sehr wichtig ist.
Und wie gesagt, wir haben eine Ambulanz. Wir haben, glaube ich, die einzige Spezialambulanz für Altersdepressionen, die es in Deutschland gibt, dafür gegründet. Und bauen immer mehr eine große Kohorte, Stichprobe von Menschen mit Altersdepressionen für diese Fragestellungen auf.
Es gibt Risikofaktoren, denen viele Erkrankungen zugrunde liegen, wie zum Beispiel hoher Blutdruck, Übergewicht und Bewegungsmangel. Diese Risikofaktoren lösen keine Depression aus, aber sie können zu koronaren Herzkrankheiten, Diabetes und vielen anderen Erkrankungen führen, die wiederum eine Depression begünstigen können.
Man muss ja wissen, dass die Natur, sage ich immer, die Natur will ja, dass wir zu einem gewissen Zeitpunkt sterben. Das ist ja so angelegt, ne? Muss auch so sein, damit die Evolution weitergeht. Das heißt, und diese Prozesse der Natur, die sind ziemlich perfekt. Die führen nämlich dazu, dass alle Menschen zu einem gewissen Alter sterben, egal wie reich sie sind oder was sie in ihrem Leben gemacht haben oder sonst. Dem kann sich keiner entziehen. Diese Mechanismen des Alterns, die sind aber modifizierbar und die liegen halt im Prinzip all diesen wesentlichen Volkserkrankungen zugrunde. Es sind die gleichen Mechanismen, die zu Krebs führen, die zu Herzinfarkt führen, die zu Demenz führen. Es ist immer nur die Frage, was trifft eine Person jetzt, sage ich mal, wo hat jemand vielleicht ein bisschen mehr Schutzfaktoren, wo hat jemand ein bisschen mehr Risiko. Das Entscheidende ist, dass diese Altersfaktoren modifizierbar sind durch diesen sogenannten gesunden Lebensstil. Das kann man auch gut nachweisen. Der aktive, körperlich, geistig, sozial aktive Lebensstil mit einer gesunden Ernährung führt dazu, dass diese Alterungsfaktoren etwas im Zaum gehalten werden. Dadurch kommen alle Erkrankungen später. Das heißt, man ist fitter im höheren Alter. Irgendwann kommen sie, dem kann man sich nicht entziehen, aber sie kommen halt deutlich später. Das heißt, man kann sich vor ganz vielen Sachen viel länger schützen. Und weil das so ist, sehen wir ja heute, dass Menschen, die heute 80 sind, so fit sind wie früher Menschen mit 65, ne? Weil viele diesen gesunden Lebensstil kennen und auch pflegen. Und man sieht die Effekte. Das sind sehr, sehr deutliche Effekte. Wie weit das dann noch geht, also ob irgendwann auch der 95-Jährige so fit ist wie heute der 82-Jährige, das weiß ich nicht. Aber letztendlich für die eigene Lebensspanne kann man da substanzielle Effekte erzielen.
Was raten Sie denn älteren Menschen, was all das angeht? Also sowohl was angeht, dass sie nicht in eine Depression geraten, als auch, dass sie diese früh erkennen, falls sie doch reingeraten?
Also erstmal, wie gesagt, ich möchte nochmal betonen, dass die allermeisten Menschen auch im hohen Lebensalter keine Depression haben. Das ist, glaube ich, immer mal ganz wichtig zu sagen. Also es gibt natürlich bestimmte kritische Lebensphasen. Also zum Beispiel für viele ist der Eintritt in die Rente oder wenn man es andersrum sagen möchte, der Austritt aus dem Beruf, eine Phase, die man zunächst mal natürlich viele toll finden, wo dann aber doch nach einer gewissen Zeit verschiedene Sachen auftreten können. Also zum Beispiel dieses Gefühl, ich werde nicht mehr gebraucht, der Verlust von einer festen Tagesstruktur, die sozialen Kontakte, die man dann deutlich weniger hat, wenn man nicht mehr zur Arbeit geht. Vielleicht auch finanziell drastische Veränderungen kann auch sein. Und das sind alles Faktoren, die natürlich eine depressive Entwicklung bedingen können. Und die zweite vulnerable Phase kommt dann eher später, wo wirklich mehr körperliche Erkrankungen kommen, auch bei einem selber und wo auch, sage ich mal, das ist dann eher so 75, 80 plus, wo dann auch im Umfeld viele sterben und wo man selber auch gewahr wird, dass man sozusagen vielleicht gar nicht mehr so lange lebt. Und da kann man ja präventiv, wenn man das vom psychologischen Mindset her schafft, ist es natürlich jetzt, was man ja grundsätzlich empfiehlt, wirklich sehr bewusst sich vorzubereiten auf die Zeit nach dem Berufsaustritt, dass man also wirklich sich, manche sagen, man solle sich die 5 Jahre vor Rente anfangen, damit zu beschäftigen, wie das Leben danach weitergeht. Ne, also, dass man sich soziale Umfelder aufbaut, wo man einen guten Kontakt hat, dass man seinen Geist aktiv hält, dass man auch vielleicht Sport oder noch mehr Sport macht, als man vorher gemacht hat. Also alle diese Dinge wollen vorbereitet sein und dass man da nicht so ins kalte Wasser reinfällt. Da dieses Thema Einsamkeit ist ja auch ein riesiges Thema, was wir auch in der Klinik sehen, ständig, täglich ist das Alleinsein, die Einsamkeit, gerade bei den Menschen, die dann wirklich älter sind, wo die Kinder dann vielleicht weit weg wohnen und nur noch wenige Freunde da sind, da ist das Thema Einsamkeit wirklich Nummer 1. Und das bedingt wiederum alles mögliche andere. Und da kann man halt an alle nur appellieren, wirklich dagegen aktiv anzugehen, sich Kreisen anzuschließen, Freundeskreise aufzubauen, gemeinsame Interessensgruppen aufzubauen, regelmäßige feste Kontakte zu haben und all das.
Ein guter und wichtiger Rat von Professor Jessen. Kommen wir zu Henning Fenslau und zur Ernährung. Welche Rolle spielt die Ernährung bei der Altersdepression?
Da ist sicherlich eine Korrelation da. Bei depressiven Patienten sieht man oft in Korrelation mit dem Übergewicht. Andersherum, übergewichtige Menschen zeigen depressive Eigenschaften. Inwieweit das wirklich zusammenhängt, finde ich, ist sehr, sehr schwierig. Ich denke, wenn man es wieder runterbricht auf das, was wir wissen, wie komplex das Gehirn ist und wie unterschiedliche Prozesse ablaufen, wissen wir auch, dass da Kommunikationen passieren im Gehirn zwischen unterschiedlichen Gehirnarealen. Und die einen sind für Emotionen, für Angst wichtig und die anderen sind für Nahrungsaufnahme, für wirklich auch den Stoffwechsel verantwortlich. Und da passiert aber auch Kommunikation zwischen diesen Gehirnarealen. Also das ist nicht alles isoliert, sondern irgendwo sind die Nervenzellen in unserem Gehirn ja miteinander vernetzt. Und da könnte auch dann letztendlich was passieren, was diese Korrelation zugrunde liegt, zwischen der Depression und dem Übergewicht oder auch im Alter, ne, das Problem der Altersdemenz, die mit Körpergewichtsproblematiken einhergeht.
Aber wir denken bei Ernährung natürlich an den Darm, ja, an Magen und Darm und fertig. Und dass das Gehirn offenbar da doch eine größere Rolle spielt, als man früher dachte, oder?
Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall der Fall. Also das Gehirn ist sowas wie die Schaltzentrale und nicht nur für unser Verhalten allgemein, sondern auch für unser Ernährungsverhalten und bezieht halt sehr, sehr viele Informationen aus unterschiedlichen Quellen. Ne? Und das eine ist, was ich gesagt hatte, aus dem, wie viel Energie gespeichert ist, was in der Umgebung, aber auch der Magen- und Darmtrakt ist direkt mit dem Gehirn verbunden über verschiedene neuronale Wege, aber auch hormonelle Wege und erhält so Informationen von dem, was gerade im Magen-Darm-Trakt abläuft. Ne? Also ich finde, das Einfachste ist das Gefühl der Sättigung nach der Mahlzeit. Ne? Also das Gefühl selber, das muss letztendlich im Gehirn entstehen, auch wenn ja eigentlich die Füllung im Magen-Darm-Trakt passiert. Ne? Also der Magen ist voll, aber das Füllegefühl selber, also diese Gefühle, die entstehen natürlich im Gehirn und werden da ja über unterschiedliche Schaltkreise prozessiert. Ne?
Wie genau weiß man da schon Bescheid?
Also ich glaube, wir wissen schon so eine gute Grundlage von, welche Gehirnareale involviert sind. Wir wissen schon, welche Wege oder wie bestimmte Mechanismen, wie das Gehirn letztendlich diese Informationen bekommen kann. Ne? Da hört es dann so ein bisschen auf und da ist deutlich mehr Komplexität dahinter. Also wir verstehen immer mehr, was für wirkliche Zellen sind dabei involviert, was sind die Kommunikationswege, und da ist dieses Gehirn, was so komplex ist und so schwierig zu verstehen ist, auch ja Hauptgrundlage unserer Forschung. Informationen müssen ja sehr speziell oder spezifisch zum Gehirn weiter transportiert werden. Also wenn irgendwelche Schadstoffe in den Magen-Darm-Trakt kommen, dann kann das natürlich das Gefühl der Übelkeit auslösen. Und das heißt, da muss ja sehr speziell diese Schädigung des Magen-Darm-Trakts erkannt werden. Und das heißt, es ist eine ganz andere Weiterleitung der Informationen, als jetzt die Weiterleitung, der Magen-Darm-Trakt ist voll. Das kann natürlich auch in beide Richtungen gehen. Wenn man sehr, sehr viel isst, dann ist einem auch schlecht. Das hat auch Sinn, dass man einfach den Körper ein bisschen, den Stoffwechsel überlastet, sagen wir es mal so, einfach. Aber das ist gerade die Frage, wie können diese ganzen unterschiedlichen Kommunikationswege im Gehirn so speziell gepolt sein? Und wo gibt es Überlappungen? Und wo könnte ja hier auch etwas passieren über die Zeit, dass diese Wege nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren sollten? Und das ist wirklich der momentane Stand. Also verstehen, was sind die Zellen im Gehirn? Wie kommunizieren diese Zellen und was passiert mit ihnen über die Zeit?
Henning Fensler und sein Team möchten also herausfinden und verstehen, wie all die Signale aus unserem Körper und Informationen aus unserer Umgebung in unserem Gehirn verarbeitet werden. Unser Gehirn mit seinen Nervenzellen muss ja all diese Informationen wie in einer Schaltzentrale verarbeiten und so dafür sorgen, dass wir zum Beispiel aufhören zu essen, wenn wir satt sind. Es kann aber natürlich auch sein, dass sich in dieser Informationsverarbeitung über die Jahre etwas verändert und wir dann zu viel Energie speichern, also übergewichtig werden. Was hat Fettleibigkeit mit unserem Gehirn zu tun?
Fettleibigkeit oder Übergewicht, also Fettleibigkeit beschreibt ja ein sehr, sehr starkes Übergewicht, wirkt sich aufs Gehirn aus, in dem Sinne von das, was wir eben schon besprochen haben, diese Entzündungsprozesse ablaufen, und das, da passieren noch viele, viele andere Prozesse, von denen wir gerade erst anfangen zu verstehen, wie stark sie wirklich das beeinflussen, das gesamte System beeinflussen. Also das eine ist, was wir aus Tierexperimenten wissen, ist, dass da im Gehirn passieren Dinge, die relativ schnell schon, wenn die Tiere eine hochfetthaltige Nahrung bekommen, umgestellt wird, verändert wird. Also da werden Zellen rekrutiert, die diese Entzündungsprozesse mit weiterlaufen lassen, mit beschleunigen und die letztendlich dann auch einen Einfluss darauf haben können, wie die Schaltkreise funktionieren im Gehirn.
Macht uns unser Gehirn dick?
Es gibt Theorien, die sagen, unser Gehirn ist so gepolt, dass es versucht, immer mehr Energie zu uns zu nehmen, als die wir eigentlich benötigen. Und deswegen könnte man sagen, das Gehirn macht uns dick. Das ist aber ein bisschen, finde ich, schwierig sozusagen, weil es viel komplexer ist als das. Und letztendlich werden wir ja nicht dick, weil unser Gehirn uns dick macht, sondern weil wir zu viel zu uns nehmen. Und das liegt im Wesentlichen daran, dass wir viel Essen zur Verfügung haben.
Genau, das heißt also, unser Gehirn ist noch so ein bisschen so gepolt wie, ich weiß jetzt nicht in welchen Zeitabständen, aber noch sehr viel früher, als dass die Nahrungsquellen für uns noch nicht so zahlreich waren und vor allem die Energiedichte noch nicht so hoch war von den Lebensmitteln, oder?
Genau, das ist eine Theorie, an der wir arbeiten, an der viele arbeiten. Ich finde, die ist manchmal ein bisschen sehr einfach und plakativ, weil natürlich da ein bisschen mehr mitspielt. Und man muss ja auch sagen, wir als Säugetiere haben ja die Fähigkeit, Energie zu speichern. Und das ist ja eigentlich etwas sehr Faszinierendes. Also wir sind in der Lage, Nahrung zu uns zu nehmen, können die Energie speichern und haben dann die Möglichkeit, andere Sachen zu machen. Zu suchen und sozial zu verhalten. Und natürlich, das ist evolutionär betrachtet total wichtig gewesen. Und das kommt natürlich dann mit diesem Negativeffekt. Wie viel Energie ist wirklich gespeichert im Körper? Und wie kann dann unser Gehirn sagen, jetzt ist nicht mehr genug da, jetzt müssen wir wieder essen? Da könnte man dann vielleicht sagen, das Gehirn kann hier vielleicht eine Fehlinterpretation leisten und dann dazu führen, dass mehr Energie aufgenommen wird und mehr Energie gespeichert wird.
Und wie so oft spielen viele Faktoren eine Rolle. Da ist die Vererbung, dann das eigene Umfeld, die verschiedensten Umweltfaktoren, aber auch die eigene Prägung und Erfahrung, was das Essen angeht.
Genau, und da wird natürlich extrem viel geforscht, weil natürlich das Interesse ganz groß ist. Was ist wirklich der Schlüssel oder was sind die Schlüssel, die dazu führen, dass manche Menschen mehr Körpergewicht zunehmen, manche dünner bleiben? Was sind wirklich hier die wesentlichen Sachen? Und das ist halt wirklich auch was, womit wir uns beschäftigen. Was sind da die Prozesse, die im Gehirn ablaufen können und die vielleicht auch, wenn man das grob sagen kann, falsch ablaufen können, dass es halt zu Übergewicht letztendlich kommt. Weil natürlich Übergewicht ist etwas, was mit vielen anderen metabolischen Erkrankungen einhergehen kann.
Könnten wir das eventuell auch steuern oder beeinflussen?
Es ist zum Teil gesteuert vom Gehirn in Gehirnarealen, die wir nicht oder nur schwierig ansteuern können, sagen wir so, in unserem Bewusstsein. Das heißt, da laufen Prozesse ab in unserem Unterbewusstsein, die wirklich steuern, okay, wie viel Energie brauchen wir, wie viel Energie verbrauchen wir. Aber natürlich laufen da auch viele Prozesse ab, die wir bewusst steuern bzw. erlernt haben. Und das ist natürlich ein sehr Zusammenspiel von verschiedenen Gehirnarealen. Also man muss sich das so vorstellen, dass Informationen ja von vielen Seiten her kommt. Es kommt aus dem Körper heraus, wie ich schon gesagt hatte, wie viel Energie ist im Körper gespeichert. Aber ohne die Information, die wir in unserer Umgebung haben, könnte diese Information gar nichts mit uns anstellen. Also wir müssen ja wissen, wo finden wir Essen, was können wir essen. Da ist natürlich auch ein sehr, sehr hoher Lerneffekt über die Zeit hin da.
Was wäre das Ziel von Ihrer Forschung? Was erhoffen Sie sich? Was wünschen Sie sich?
Wir sind sehr daran interessiert, zu verstehen, wie die Synapsen funktionieren. Also Synapsen sind ja letztendlich die Verbindungsstücke zwischen den einzelnen Nervenzellen, die die Informationen von einer Nervenzelle zur nächsten Nervenzelle übertragen. Wir glauben, dass diese Synapsen ganz wichtig sind, um diese Flexibilität des Gehirns zu ermöglichen. Die Synapsen sind ja bekannt dafür, dass sie ja zum Beispiel die Erinnerung, das Gedächtnis ganz stark mitkontrollieren. Aber wir gehen halt auch davon aus, dass Synapsen in diesen Schaltkreisen ganz wichtig dafür sind, was könnte passieren und wie könnte das flexibel adaptiert werden an die unterschiedlichen Bedingungen. Und das tiefgründig zu verstehen, das würde ich mir hoffen, in meiner Karriere vielleicht zu schaffen.
Wenn wir das alles komplett durchdrungen hätten, könnten wir dann Einfluss nehmen?
Ich glaube trotzdem, dass es manchmal oder teilweise schwierig ist. Also wirklich gerade im Hinblick darauf, weil eine Fettleibigkeit hat ja eine lange Geschichte. Das passiert ja nicht von heute auf morgen, sondern da passieren wirklich viele Sachen über einen langen, langen Zeitraum. Und den man dann zu reversieren, also sowohl das Körpergewicht zu reduzieren, aber auch die ganzen Veränderungen, die ja in allen Geweben und auch im Gehirn passiert sind, wirklich wieder zurückzubringen, das ist, glaube ich, ja sehr schwierig. Und da wieder die einfache Pille vielleicht zu finden und zu sagen, so geht's. Es gibt mittlerweile Medikamente, die auch in der Klinik genutzt werden und die gut funktionieren, Körpergewicht zu reduzieren, aber auch nur zu einem gewissen Grad. Und auch da müssen sicherlich noch die Frage stellen, wie die funktionieren und wie wirken sie langfristig und was beeinflussen sie wirklich.
Wir normalen Menschen und Nichtforscher erhoffen uns natürlich dann von so einer Forschung, dass man sagt, wenn Sie jeden Tag 3 Blaubeeren essen, dann werden Sie nicht dement oder sowas oder nicht depressiv im Alter oder so diese einfachen Lösungen. Aber ich höre schon raus, so einfach ist es alles nicht, gell?
Nein, also ganz einfach gesagt, nein. Ich habe Ernährungswissenschaften studiert, was so für mich so ein bisschen den Hintergrund bringt, dass ich eigentlich dann immer wieder zurückgehe und das, was große Organisationen postulieren und sagen und eigentlich als Empfehlungen aussprechen, wie man sich ernähren soll. Und eigentlich sind diese Empfehlungen sehr, sehr gut. Die sind aber auch natürlich sehr, sehr komplex und schwierig. Man muss das essen und davon mehr und davon weniger. Und diese einfache Lösung, die wir uns wünschen, gibt es meines Erachtens nicht, sondern es ist wirklich ein Verhalten, was wir erlernen müssen und da ja mit unterschiedlichen Herangehensweisen arbeiten müssen.
Tja, das haben wir uns schon gedacht, oder? Schade. Ich esse trotzdem weiter meine Blaubeeren, schadet ja nicht. Einen Appell hatte Frank Jessen übrigens noch an uns alle und an unsere Ärzte.
Also was das Thema Altersdepression angeht, ist es glaube ich so, dass alle im professionellen medizinischen Bereich daran denken sollten, dass ein älterer Mensch mit vielleicht auch unklaren Beschwerden depressiv sein könnte, dass man sich nicht scheut, proaktiv danach zu fragen. Viele Menschen sind erleichtert, wenn sie mal gefragt werden. Wenn es ganz deutlich ist, auch proaktiv nach Lebensmüdigkeit fragen, auch das macht man nie was falsch. Und auch für die zuhörenden potenziell Betroffenen ist es sicherlich falsch, sich für diese Depressionssymptome zu schämen. Man sollte sie ansprechen, weil gerade bei der Depression, vielleicht ein bisschen anders als bei der Demenz, aber gerade bei der Depression hat man ja auch wirklich gute Therapiemöglichkeiten. Das heißt, man muss nicht depressiv verbleiben. Es gibt wirksame Therapien mit Medikamenten, mit Psychotherapie, mit anderen Verfahren und können sehr, sehr vielen Menschen helfen mit Depressionen. Nur die Menschen müssen bereit sein, zum einen das von sich aus anzusprechen, auch irgendwo dazu zu stehen und die Hilfe anzunehmen.
Und das gilt natürlich für alle Altersgruppen. Und damit sind wir am Ende dieser Episode. Ich fand es extrem spannend, mehr darüber zu erfahren, welche Rolle unser Gehirn bei Altersdepression und bei Fettleibigkeit spielt. Dazu werden in den kommenden Jahren sicherlich noch viele interessante Erkenntnisse bekannt werden. Wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Falls ihr noch mehr von C-Card hören wollt, dann klickt mal die 7. Folge von Exzellent erklärt an. Wie gesagt, ging es damals darum, wie wir gesund alt werden können. Ich verlinke die Folge auch nochmal in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig. Eure Larissa Vassilian.
57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.